seht, ich habe euch heute keine Präsentation mitgebracht, leider. Heißt, ihr müsst aufpassen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Stellen, die ich nenne, in der Bibel nachschlagen. Dann lasse ich immer eine kurze Pause, nachdem ich sage, wo das steht, falls ihr mitlesen möchtet. Ich habe uns heute was aus dem Matthäus-Evangelium mitgebracht. Aber bevor ich zu dem Text komme, spreche ich ein bisschen über den Kontext, über das, wo dieser Text steht und was da außen drum steht. Das Matthäus-Evangelium, das hat 28 Kapitel und die letzten drei Kapitel, 26, 27 und 28, die erzählen von der Passion Jesu, von seiner Verhaftung nach dem letzten Abendmahl, von dem Leiden, von seinem Tod und auch von seiner Auferstehung, nach der er dann seinen Jüngern wieder erscheint. Diese letzten drei Kapitel, das ist nicht nur der Höhepunkt dieses Buches, das ist auch der Höhepunkt seines Lebens. Die ganzen 25 Kapitel davor erzählen von seinem Leben und von seinem Wirken, von der Geburt und von der Zeit, wo er unterwegs ist mit seinen Jüngern in Galiläa, in Samarien und Judäa. Und am Ende dieser langen Erzählung zieht Jesus nach Jerusalem ein. Und er weiß, es geht in seinen Tod. Das hat er vorher schon mehrfach angekündigt. Es geht auf den Höhepunkt zu. Aber bevor das soweit ist, und bevor er verhaftet wird, gibt er seinen Jüngern noch einmal eine Sache mit. Etwas ganz Wichtiges. Das sind die Kapitel 24 und 25. Die stehen im Matthäus-Evangelium zwischen dem Einzug nach Jerusalem und vor dem letzten Abendmahl. Und da drin stehen die sogenannten Endzeitreden. Ihr dürft gerne raten, worum es da geht. Genau, richtig, es geht um die Endzeit. Damit ist eine Zeit, eine Periode wie ein Weltuntergang gemeint, eine schreckliche Zeit, bevor Gott selbst schließlich Gericht halten wird und dann endlich seine perfekte Herrschaft auf Erden einrichtet. Die Endzeit, das ist ein super spannendes, aber auch nicht das einfachste Thema. In der Bibel gibt es sehr viele Stellen, die darüber schreiben. Schon von den Propheten im Alten Testament bis zu den Evangelien. Paulus schreibt was dazu und schließlich die Offenbarung. Nun, da geht es um kaum was anderes. Und diese ganze Menge an Bibelstellen, die über dieses Thema sprechen, die zeigen vor allem eins, und zwar, das ist ein super wichtiges Thema. Das ist super bedeutsam. Das ist die große Hoffnungsperspektive in der Bibel, die Trost spendet, auf die immer wieder hingewiesen wird. Ja, eines Tages wird Gott alles richten. Richten, das heißt ja einerseits Gericht halten und andererseits heißt es wieder hinbiegen, es wieder zum Guten wenden. Diese große Anzahl an Bibelstellen dazu hat aber auch damit zu tun, dass es so kompliziert ist, über dieses Thema zu sprechen. Zumindest mit einiger Gewissheit über das Thema Endzeit, die letzten Dinge zu sprechen. Ich traf immer wieder Geschwister, die diesem Thema ein ganz besonderes Augenmerk widmen. Jeder Krieg, jedes Erdbeben, bei manchen sogar jeder Neumond sind ein mögliches Zeichen. Oh, jetzt könnte es soweit sein, nicht? Na, aber schau mal hier, jetzt könnte es soweit sein. Ist es jetzt soweit? Kommt Jesus jetzt wieder? Es gab mal eine Zeit, muss ich ehrlich gestehen, da habe ich solche Sichtweisen belächelt. Diese Erwartungshaltung, jetzt könnte es gleich soweit sein, das fand ich einfach irgendwie realitätsfern. Ich dachte mir, ja, alle 100 Generationen an Christen vor uns haben auch schon so gedacht, ja, jetzt ist es jeden Moment soweit. Ist das realistisch? Heute sehe ich das ein wenig anders. Nicht, weil ich erwarte, dass es morgen soweit ist oder davon ausgehe. Oder weil ich meine, der Zeitpunkt würde sich errechnen lassen. Nein, das sehe ich immer noch nicht so. Aber dieses spannungsvolle Erwarten, dieses ist es gleich soweit so? Höre ich da schon was? Diese Haltung, die dahinter steht, das ist das, was die Bibel nahelegt. Das ist das, was Jesus nahelegt. Innerhalb von diesen Endzeitreden in Matthäus Evangelium Kapitel 24, Vers 42, Da sagt Jesus: Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Ihr wisst nicht, wann ich wiederkomme, sagt Jesus, ja, aber nicht, naja, dann kümmert euch halt nicht drum, dann ist es ja nicht so wichtig, sondern gerade deshalb sollen wir wachen, wachsam sein, die Augen offen halten. Das ist durchgängig von diesen beiden Kapiteln mit den Endzeitreden, Kapitel 24 und 25, ist das durchgängig das Thema. Wachsamkeit. Jesus berichtet von großen Katastrophen, von falschen Propheten und falschen Christussen und von dem Tag, an dem er endlich wiederkommen wird. Mit Donner und Posaunen, mit allen Engeln des Himmels, voller Herrlichkeit auf den Wolken, kommt er und versammelt seine Auserwählten. Jesus erzählt von dieser Zeit, von diesen Dingen, die irgendwann, keiner weiß wann, geschehen werden. Und er ermahnt seine Jünger zur Wachsamkeit. Aber was heißt das? Was meint er mit Wachsamkeit? Seid wachsam. Das kann heißen, die Ereignisse in der Welt aufmerksam verfolgen. Und das ist sicherlich gut und richtig, das zu tun. Aber den tieferen Kern von dem, was er hier damit meint, das trifft das noch nicht. In Kapitel 24 und dann 25 erzählt Jesus drei Gleichnisse. Und alle diese drei Gleichnisse sagen im Grunde dasselbe aus. Sie haben eine sehr ähnliche Botschaft. Zuerst erzählt Jesus von zwei Knechten. Und deren Herr ist unterwegs, der ist auf einer Reise und die wissen nicht, wann er wiederkommt. Und der eine Knecht, der tut fleißig und brav seine Pflicht und der andere benimmt sich arg dagegen, wird bösartig gegenüber anderen und denkt, naja, der kommt ja eh bald nicht wieder. Und dann eines Tages ist plötzlich der Chef da, in flagranti wird er erwischt und der eine wird bestraft und der andere wird belohnt. Im zweiten Gleichnis geht es um eine Hochzeitsgesellschaft mit jungen Frauen und manche von denen sind vorbereitet für den Tag und für den Abend, der kommt, und manche nicht. Und am Ende ist die Konsequenz davon, die einen sind auf der Hochzeit und feiern und das ist schön und die anderen kommen nicht mehr rein und müssen leider draußen bleiben. Und schließlich im dritten Gleichnis, da geht es noch einmal um Knechte, deren Herr ist unterwegs und sie wissen nicht, wann er wiederkommt und zwei tun ihre Arbeit und einer faulenzt und überlegt sich nur ein paar Ausreden und am Ende ernten auch sie die Konsequenzen ihrer Taten. Die einen werden belohnt und der andere wird bestraft. Das ist eine erschreckende Perspektive. Das ist ein erschreckendes Gefühl. Es ist so weit und man ist nicht vorbereitet. Und dann ist es zu spät. Das ist die Botschaft dieser drei Gleichnisse. Ganz klar, passt auf, eines Tages ist es zu spät und ihr werdet euch wundern. Ich weiß nicht, vielleicht kennt jemand von euch diesen Traum. Ich weiß nicht, ob es nur ein Schülertraum ist. Ich glaube, manche Erwachsenen träumen das hinterher immer noch. Du bist in der Schule und plötzlich musst du einen Test schreiben, eine Klassenarbeit oder musst an die Tafel und du bist gar nicht darauf vorbereitet. Ups, vielleicht ist euch das nicht nur, habt ihr es nicht nur im Traum erlebt, sondern auch in echt mal passiert, ne? Normal, sagt der Lehrer in der vierten, oh Mensch, das ist ja, naja. Ja, habe ich früher auch manchmal geträumt. Heute träume ich eher, ups, ich stehe im Gottesdienst und muss predigen, aber ich habe gar nichts vorbereitet. Oder, weiß ich nicht, vor einer Weile habe ich auf der Hochzeit meines Bruders habe ich die Hochzeitsrede gehalten. Und dann habe ich auch zwei Tage vorher geträumt, jetzt bin ich auf der Hochzeit und ach Mist, ich wollte ja die Rede vorbereiten. Es gibt eine Redewendung für dieses Gefühl, mit heruntergelassener Hose dastehen. Ne? Da guckt man dumm aus der Wäsche. Ups, was mache ich jetzt? Davor warnt Jesus seine Jünger, als er meint, dass sie wachsam sein sollen. Darauf weist er sie hin. Lasst nicht nach im Glauben. Nehmt es nicht zu leicht, nutzt die Zeit, die euch gegeben ist. Denn ewig währt die nicht. Wachsamkeit, das zeigen diese Gleichnisse, bedeutet vor allem wachsam auf Gott hinschauen. Jesus mit vollem Ernst nachfolgen. Und ganz konkret erzählt Jesus das dann in dem, was nach diesen drei Gleichnissen kommt. In der letzten dieser Endzeitreden. Es ist die große Szene zum Weltgericht. Und obwohl das eine lange Passage ist, lese ich sie ganz vor, denn es ist wirklich beeindruckend. Ich lese uns den Predigttext aus Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Und wer von euch möchte, darf gerne dazu aufstehen. Wenn aber der Menschensohn kommen wird, in seine Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Ich bete kurz. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, durch das du zu uns sprichst und durch das du in uns wirken möchtest. Ich bitte dich, dass du in uns feste Wurzeln schlägst mit deinem Geist, mit deiner Liebe und durch dein Wort. Berühr uns hier und heute. Amen. Ich finde die Szene, die Jesus hier beschreibt, jedes Mal wieder beeindruckend. Es ist irgendwie, oh, es gibt ein Wort dafür. Es gibt ein Wort, es fällt mir gerade nicht ein, für Dinge, die dich klein wirken lassen. habe das mal, ich schweife gerade ab, aber ich habe das mal erklärt bekommen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, also es war am Beispiel von Todesangst. Du bist im Dschungel unterwegs und hörst irgendwo den Tiger und es ist dunkel und es zirrt und der Tiger, du hast Angst, ja? Dieses Gefühl im Unterschied zu dem, du stehst am Strand und siehst, wie das Meer innerhalb von Sekunden verschwindet und dann kommt es plötzlich wieder als riesige, viele Meter hohe Welle. Und in beiden Fällen weißt du ja, ich werde wahrscheinlich gleich sterben. Aber der erste Fall macht irgendwie Angst und regt zum Kämpfen an und im zweiten Fall kannst du nur noch staunen vor diesem unglaublich großen, was dich gleich umspült. Ehrfürchtig macht das. Ich weiß nicht, ob das das Wort ist, was ich gesucht habe. Aber das bewirkt dieser Text in mir. Ich möchte mich auf drei Punkte aus diesem Text konzentrieren. Man könnte gewiss noch viel mehr dazu sagen. Aber zuerst gibt es eine Stelle, wenn ich das lese, nachdem ich in Ehrfurcht gefallen bin, wo ich denke, Moment mal, da regt sich irgendwie Widerspruch bei mir. Und zwar, was unterscheidet denn in dem Text die Schafe von den Böcken? Was ist der Unterschied zwischen ihnen? Nicht nur, dass sie rechts oder links stehen, es sind ja ganz klar ihre Taten. Die einen tun das Gute und die anderen, sie tun nicht das Schlechte, aber sie tun das Gute nicht. Werden sie nun dafür gerichtet, für das, was sie nicht tun? Werden die anderen dafür gerichtet, was sie tun? Also gerecht gesprochen dafür. Im ersten Fall wahrscheinlich schon. Aber mit den Schafen? Im Römerbrief schreibt Paulus, Römer Kapitel 3, Vers 20, und ich schlage das selber nach, damit, falls jemand mitblättern möchte, ihr auch Zeit habt. Na? Entschuldigt, ich zittere so. Das ist nicht, weil mir kalt ist. Danke, Friede. Ich habe auch keine Angst. Das habe ich seit ich so war, hat das angefangen. Ich war oft beim Arzt, aber es ging nicht weg. Wo waren wir? Genau. Wofür werden die Schafe gerecht gesprochen? Paulus schreibt in Römer 3, Vers 20, denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch vor ihm gerecht sein. Wenn das also so wäre, dass Gott die Schafe oder dass Jesus die Schafe in dieser Szene aufgrund von dem, was sie getan haben, gerecht spricht, dann wäre das ganz schön traurig. Dann würde da eine ganz schön kleine Herde stehen. Genauer gesagt würde da eigentlich kein einziges Schaf mehr stehen letzten Endes. Sola fide heißt das auf Latein, das hat Martin Luther immer ganz groß hochgehoben. Allein der Glaube. Nur der Glaube rettet. Nur der Glaube hat die Kraft zu retten. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 47, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Wer glaubt, der hat das ewige Leben. Wie passt das also zusammen? Habt ihr den Gemeindebrief für den Oktober gelesen? Vorne ist doch immer eine kurze Andacht zum Monatsspruch drin. Wer den noch nicht gelesen hat, in euren Fächern oder vorne im Eingangsbereich, da sind auch noch welche, kann ich sehr empfehlen. Der Monatsspruch zum Oktober ist aus dem Jakobusbrief, Jakobus 1, Vers 22. Manche kennen das vielleicht aus dem Kopf, andere können mit mir nachschlagen. Da heißt es, das ist ganz kurz, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Tut das auch, das Wort, und gebt euch nicht damit zufrieden, es gehört zu haben. So wird ein Schuh draus. das ist auch die Nachricht vom ganzen Jakobusbrief. Der Glaube lässt sich nicht trennen von den Werken, die daraus entstehen. Ein Baum, sagt Jesus an anderer Stelle, ein Baum, der zwar steht, aber keine Früchte trägt, der ist eigentlich schon tot. Und so heißt es später im Jakobusbrief, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Der Glaube, der nicht Werke hat, ist eigentlich von innen tot. Das ist aus dem anderen Gleichnis die junge Frau, die eine Lampe hat, aber da ist gar kein Öl drin. Also kann sie die nicht anzünden und es gibt kein Licht und was soll sie damit? Die Werke, die ein Mensch tut, die Werke, die wir tun, sind das äußere Zeichen und auch die Frucht des Glaubens, der in uns wächst. Als äußeres Zeichen lassen sie sich aber auch vortäuschen. Ne? Wenn ich zum Beispiel vor dem Nachbarn oder vor den Geschwistern gerne gut dastehen möchte, dann kann ich auch meine Frömmigkeit, mein Gebet, meine tiefe Erkenntnis, meine Wohltätigkeit oder sogar meine Demut zur Schau stellen. Ja, auch mit Bescheidenheit kann man angeben. Ein Mensch mag sich dadurch dann vielleicht täuschen lassen, aber letzten Endes ist das halt kein Ersatz für den Glauben. Für den Glauben die ehrliche Hingabe zu Gott. Darum weist Jesus seine Jünger an früherer Stelle auch an, dass sie ihre Gebete, ihre Spenden und ihr Fasten, dass sie all das heimlich tun sollen. Sie sollen es verstecken, damit sie nicht in Versuchung geraten, sich vor den Menschen aufzuspielen. Jesus richtet die Menschen also nicht in erster Linie aufgrund von den Taten, sondern aufgrund von ihrem Glauben, der allerdings Taten hervorgebracht hat oder eben nicht und darum eigentlich tot war. Schauen wir uns das einmal genauer an. Was sind das für Taten, die Jesus hier nennt? Die Menschen, über die er hier urteilt, haben Folgendes getan bzw. unterlassen. Sie haben den Hungernden zu essen gegeben, den Durstigen zu trinken. Die Fremden, die Fremdlinge, haben sie aufgenommen, die Nackten gekleidet. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, so viele Nackte kenne ich gar nicht, die ich kleiden könnte. Aber wir können das in einem weiteren Sinne verstehen. Oder Menschen, die wenig Kleidung haben, die nur schlechte Kleidung haben. Oder olle abgelatschte Schuhe zum Beispiel. Sie haben die Kranken besucht und sie haben auch die Gefangenen besucht. Das sind 6 Kategorien von Menschen, die alle einen ganz konkreten Mangel leiden. Denen fehlt irgendetwas ganz Wichtiges. Nahrung, Schutz, Kleidung oder menschlicher Kontakt. Und sie können es sich nicht einfach selbst besorgen. Mit ihren Bedürfnissen sind sie also auf fremde Hilfe angewiesen. Wir können sagen, sie sind Bedürftige. Sie bedürfen etwas. Jesus nennt sie seine geringsten Brüder. Also gering heißt, es geht nicht darum, dass jemand seinem angesehenen Freund etwas zu essen gibt oder meinetwegen als Kellner im Restaurant etwas serviert. Ja? Es geht um Milde. Es geht um Erbarmen mit denen, die keine eigene Lobby haben, niemand, der sich groß für sie einsetzt und die übrigens auch nichts zurückgeben können. In Lukas 6, Vers 35, da fordert Jesus, liebt eure Feinde, und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein. Das finde ich spannend. Das ist auch schon im Alten Testament, in den Psalmen und bei den Propheten wird das immer wieder genannt. Dinge verleihen, ohne etwas zurückzuerhoffen. Meistens geht es dabei um Zinsen. Aber ich denke mir gerne auch, wenn ich jemandem ein Buch leihe, das ich gerne mag, und irgendwann vergessen wir beide darüber. Oder vielleicht vergesse ich nicht darüber und es fällt mir wieder ein. Na, ich weiß nicht. Ja, es sind Menschen, die nichts zurückgeben können oder von denen man nichts zurück erhoffen kann. Und darum ist Gott eben der, der es vergilt. An anderer Stelle sagt Jesus, ne, wenn ihr denen etwas Gutes tut, die euch dafür etwas zurückgeben, was ist daran Besonderes? Was ist die gute Tat? So, ihr seid doch belohnt worden für das, was ihr getan habt. Gott ergreift schon immer ganz besonders Partei für die Geringsten, für die Kleinsten, für die Schwachen. In Lukas 1 singt Maria in Vers 52 und 53: Er stößt die Gewaltigen vom Thron und er erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Vorhin in der Lesung haben wir den Text aus Jesaja gehört, wo Gott seinem Volk ähnliche Forderungen stellt, wo er ähnliche Kategorien nennt für ein richtiges Fasten. Da ging es dann um das Sabbathalten, ein Thema, was Jesus auch immer wieder nennt. Ja, es geht doch nicht ums Fasten, es geht doch darum, sich den Menschen zuzuwenden. Das ist ein Fasten, das Gott gefällt. Auch da ging es um die Unterdrückten, ne? Gerechtigkeit schaffen. Es ging um die Hungrigen, um die Obdachlosen und um die Nackten. Die nichts haben, die nicht selbst für sich einstehen können. Schon immer hat sich Gott mit denen solidarisiert. Mit denen, die verachtet werden in der Welt. Das ging sogar so weit, dass er einer von ihnen wurde. In Jesus wurde Gott nicht einfach nur Mensch, sondern er wurde arm, er wurde bedeutungslos. Ja, im großen politischen Gefüge war er bedeutungslos. Und er starb einen grausamen Tod, für den man ihn auch noch verachtet hat. Am Kreuz wird Gott selbst elend und verachtet. Und in denen, die elend und verachtet sind, begegnen wir heute wieder Christus. Das ist ein tiefes Geheimnis, finde ich. Das lässt sich nicht immer sehen, das lässt sich nicht immer erkennen am anderen. Nur weil der elend ist, spüre ich da nicht immer Christus daran. Aber was wir jenen tun, das tun wir ihm. Im Vaterunser beten wir: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist, denke ich, ein grundsätzliches Prinzip vom Glauben an Jesus Christus. Der Glaube, ne, also vielleicht kennt ihr das, im Deutschen sagt man ja, ich glaube, dies und das ist so und so, ich glaube, morgen wird es regnen, ich glaube, es gibt noch kleinere Teilchen als Atome, keine Ahnung. Aber der Glaube im christlichen Sinne ist ja nicht nur ein Fürwahrhalten. Ich glaube, so verhält es sich, das ist keine starke Meinung, doch ich bin mir sicher, so ist es, oder keine Überzeugung. Der Glaube ist eine Erfahrung, eine Beziehung, die weitergegeben werden will. Glauben, das heißt, ich empfange von Gott und davon gebe ich weiter. So ist das mit der Vergebung. Vergib uns, wie wir vergeben. Und auch in anderen Dingen ist es so. Wenn Menschen von ihrem Glauben, von ihrem Glaubensleben sprechen, von ihrem gelebten Glauben, dann geht es häufig dabei um spirituelle Übungen. Wie häufig wir beten, auf welche Weise wir beten, oder in der Bibel lesen, Predigten und Andachten hören, meinetwegen eine Fastenzeit machen, eine stille Zeit und so weiter. Ich möchte jetzt nicht darüber herziehen, im Gegenteil, das sind alles sehr gute und sehr wichtige Dinge, die zu einem gelebten Glauben eng dazugehören. Aber was diese Übungen tatsächlich in mir bewirkt haben, Das zeigt sich in dem Moment, in dem ich dem anderen gegenüberstehe. Mit seinen Sorgen und mit seinen Nöten, dem es vielleicht schlecht geht, der mich vielleicht braucht, der mich nötig hat. Wie begegne ich ihm? Bin ich für ihn da? Ich habe vor Jahren habe ich mal überlegt, wie man das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ins Heutige übertragen könnte. Und das sind ja die Menschen, die zuerst an ihm vorbeilaufen, das sind ja alles geistliche, hochreligiöse Menschen. Und dann fiel mir die Situation ein, es könnte ja sein, ich bin sonntags auf dem Weg zum Gottesdienst und ich habe es eilig, es ist schon 5:10, ich muss mich jetzt beeilen. Und dann sehe ich dort jemanden, der braucht meine Hilfe. Dem geht es elend, dem geht es schlecht und ich kann ihm helfen auf irgendeine Weise, weiß ich nicht. Meinetwegen was zu essen oder ich habe noch Wasser im Auto, aber dafür müsste ich zurücklaufen oder vielleicht ist er verletzt und ich kann schauen, hallo, bist du noch ansprechbar? In der Situation, also ne, ich meine, der Zeitdruck ist da, ich habe es eilig und vielleicht werde ich auch im Gottesdienst gebraucht. Aber es gibt in der Situation zwei Möglichkeiten und auf einer von diesen beiden will mir Jesus begegnen. Und es ist nicht das, dass ich schnell in die Gemeinde husche. Gott ist es, der in uns den Glauben stiftet. Das tun wir nicht selbst, aber wir können uns öffnen für Gott und wir können uns seinem Einfluss auch verschließen. Die Möglichkeit haben wir, so viel freie Wahl gibt es. Sonst hätte das, glaube ich, auch wenig Wert, was daraus kommt. Aber wenn wir uns Gott verschließen, dann wird auch der Glaube in uns nach und nach verkümmern. Dann wächst da nichts draus, dann bringt er auch keine Frucht. Ich will es euch ganz offen sagen, wenn ich mich dazu entschließe, mich hartherzig meinem Nächsten zu verschließen, dann verschließe ich mich dabei auch Jesus Christus selbst. Und wenn ich mich aber ehrlich auf den anderen einlasse, dann öffne ich mich auch für meinen Herrn. Gott, der in uns den Glauben wirkt, wir wollen auf ihn schauen. Wir wollen ihm begegnen in seinem Blick, denn er sieht uns nicht zornig oder wie nennt man dieses? Na, was wird er jetzt tun an? In Jesus argwöhnisch, danke. In Jesus sieht Gott uns freundlich an, sieht Gott uns liebevoll an, voller Milde. Und davon dürfen wir uns füllen lassen, erfrischen und von dem können wir weitergeben. Gott ist so gut zu uns. So viel gibt er uns und so viel schenkt er uns. Lasst uns damit nicht hinterm Berg halten. Lasst uns weitergeben, was wir zuerst von ihm empfangen haben. Amen.